Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Nadja Pantel war Frankreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und arbeitet heute beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ein Teil ihrer Familie stammt aus Frankreich. Über ihr zweites Heimatland, das mit den mehr als 400 Käsesorten, hat sie nun ein Buch geschrieben. Das Camembert-Diagramm. Nadja Pantel war bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Pantel, wir wissen natürlich, dass Frankreich das Land der zahllosen Käsesorten ist. Aber was ist denn Ihr Camembert-Diagramm, wie Ihr Buch heißt?
Das Camembert-Diagramm ist das Äquivalent zum deutschen Tortendiagramm, wobei es ja auch nicht um Torte geht, sondern um politische Sitzverteilung oder liebste Reiseländer oder was auch immer man in einem kreisrunden Diagramm erfassen kann. Und in meinem Buch geht es darum, vielleicht wie man denkt, dass man Frankreich gut kennt, aber dann beim genaueren Hinschauen feststellt, dass es ein kreisrundes Diagramm eben aus Käse ist und nicht aus Teig.
Sie erklären Frankreich über sein Verhältnis zum Essen, zum guten Essen. Wie haben Sie denn das persönlich entdeckt? Ihre Mutter ist Französin, Sie sind jedoch überwiegend in Deutschland, in Hamburg aufgewachsen.
Ich bin mit einer französischen kulinarischen Prägung in Hamburg aufgewachsen. Und ich glaube, dass Menschen, wo irgendeine Migrationsgeschichte in der Familie ist, das Essen dann immer emotional aufgeladen ist und man auch versucht, so einen Heimatanker über Essen zu legen, ist, glaube ich, immer so. Bei französischem Essen kam durch meine Mutter jetzt sowas spezifisch Autoritäres ins Essen mit rein, dass man also, wie schneidet man einen Käse und isst man als Kind eine Artischocke? Ja, auf jeden Fall. Und das hat, und auch so diese gewisse Arroganz.
Wie schneidet man denn einen Käse in Frankreich?
Ja, wie eine Torte. Also nicht jeden Käse, da fängt es ja schon an.
Also nicht in irgendwelche Quadrate oder Rechtecke, wie in deutschen Käsetheken, sondern eben so, dass es schön aussieht.
Nee, es geht nicht um Schönheit, sondern es geht um Gerechtigkeit. Und zum Beispiel beim Camembert geht es nicht darum, dass der Camembert gut geschnitten ist im Sinne von schön aussehend, sondern darum, dass jeder gleich viel von der fettigen Mitte und dem Rand bekommt. Also, und in meinem Buch geht es ja an Wahrheit auch nicht um gutes Essen, sondern es geht schon um die großen französischen Themen, also Gleichheit, Gerechtigkeit, Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit. Wer gehört heute zu Frankreich dazu? Wie werden diese Identitätskämpfe ausgefochten? Und weil ich meine Leser gerne unterhalten wollte, erzähle ich das nicht als politische Analyse, sondern als kulinarisch-politische Analyse.
Ja, also Gerechtigkeit, das ist eines der Stichworte. Sie haben die anderen jetzt auch schon genannt. Sie kommen unter anderem auf so ein Thema wie den Umweltschutz. Da denken oder dachten die Deutschen ja immer, sie seien da den Franzosen weit voraus. Aber dass das nicht unbedingt so ist, erfahren wir unter anderem bei Ihnen. Ich zitiere mal, wenn ich kurz einen plakativen Gedanken wagen darf. Der deutsche Umweltschutz wurzelt in der Angst, der französische im Genuss. Das müssen Sie noch mal erklären.
Die Frage ist ja, warum hat wer am Ende eine Biotomate auf dem Tisch? Ja, und ich bin eben in den 80er Jahren in Deutschland, dann hatte man dann einen Jutebeutel und ist ins Reformhaus vielleicht gegangen. Und im Reformhaus war vieles vertreten, aber nicht unbedingt Dinge, die lecker waren. Und diese französische Ökologiebewegung, das ist halt ja immer, Frankreich ist immer noch eine Agrarnation und der Biolandbau wächst und wächst und wächst. Und das Einzige, was den Biolandbau aufhält, ist, dass die Nahrungsmittel dann teurer sind und die Menschen auch in Deutschland und in Frankreich einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Das ist das einzige Problem. Aber den Leuten ist bewusst, dass Bio-Nahrungsmittel besser schmecken als, ich will jetzt sagen herkömmlich, aber herkömmlich ist ja näher dran an Bio als das, was man in der Massenproduktion macht. Ich glaube, in Frankreich geht es viel darum, wie fühle ich mich damit auch gut? Also ich kaufe nicht nur aus schlechtem oder gutem Gewissen Bio, sondern weil ich am Ende den bestmöglichen Salat haben will. Dieses Kapitel bei mir, wo es um Bio und Nachhaltigkeit geht, das spielt nicht auf dem Land, sondern das spielt in der Hauptstadt, in Paris. Es geht auch um diese Sehnsucht, sich irgendwie auf dem Land verankert zu fühlen, die, glaube ich, auch sehr französisch ist und die gar nicht unbedingt so ein urbanes Hipster-Ding ist, sondern die schon, also ich nenne dann das Beispiel Marie Antoinette, die natürlich kein Vorbild für die Bio-Bewegung ist, die aber dann auch sich vom Hof von Versailles zurückgezogen hat, um ihre Bio-Kürbisse quasi zu züchten.
Der Garten ist ja auch in der französischen Geschichte und auch Literatur bei Voltaire und
Candide,
so etwas ganz, ja. Candide, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der Garten und wie man ihn bestellt. In der Hauptstadt findet auch die größte Landwirtschaftsmesse Frankreichs statt, der Salon de l'Agriculture. Also da holt man sich das Land auch in die Hauptstadt. Und daran machen sie ja auch Dinge fest, die sehr, sehr viel mit Politik zu tun haben. Denn die Politiker, die müssen sich da zeigen. Dort müssen die hin.
Ja, genau. Ich habe dann nochmal gedacht, ist es eigentlich in Deutschland mit dieser grünen Woche, ist es das Gleiche? Nee, das ist einfach nicht das Gleiche. Der Salon de l'Agriculture ist eher wie das Oktoberfest im Sinne von so einem ganz identitätsstiftenden Riesending mit auch viel Alkohol. Und da kommen dann aber wirklich alle wichtigen Politiker hin und streicheln Kühe. Und Macron hat auch tatsächlich, ich stand daneben, mit einer Kuh gesprochen. Und dann wird immer sozusagen das Verhältnis des einzelnen Politikers zum Tier, zum Essen, dem wird so nachgefühlt beim Salon de l'Agriculture. Und das ist auch deshalb eine sehr französische Veranstaltung, weil man da dann irgendwie auf dem Pappteller für einen schmalen Euro einen großen Berg Austern bekommt und die Leute ja dem guten Leben frönen.
Austern spielen in Ihrem Buch auch eine große Rolle. Sie haben sich als große Austernfreundin geoutet in diesem Buch.
Ja, wobei ich auch beschreibe, dass ich die Auster kennengelernt habe in diesem so norddeutschen Sylt-Gosch-Kontext, der ja irre unsympathisch ist, also sorry Gosch. Und als Kind immer dachte, was soll das? Diese Dinger sind roh, die sind glibberig, die sind viel zu teuer und ich bin ja kein Snob. Also warum sollte man sowas machen? Und dann in Frankreich gab es diesen Moment in der Bretagne, wo man einfach am Meer steht und dann holt jemand die Auster direkt aus dem Meer. Und das ist dann eher wie so Luxus, der für alle zugänglich ist. Und darum geht es mir eigentlich, wenn ich über Austern spreche, geht es mir um die Frage, wer kann sich gutes Essen leisten? Wer kann so essen, dass es sich nicht wie Nahrungsaufnahme anfühlt, sondern wie Menschsein und Würde.
Essen hat was sehr Politisches, viel mehr als in Deutschland. Das lesen wir in Ihrem Buch. Es gibt rechtes und linkes Essen. Was ist denn das genau?
Ja, das rechte und linke Essen, also es ist ja ganz witzig, Macron ist ja angetreten mit diesem Versprechen, es gibt keine rechten linken Lager mehr, es gibt nur noch gute Lösungen. Und wer steht für die gute Lösung? Macron höchstpersönlich. Und irgendwann nutzt sich das natürlich ab, wenn man keine politischen Alternativen mehr hat, wenn einer sagt, ich löse das alles für euch. Und wir sehen, dass das rechte und das linke Lager stärker geworden sind in Frankreich. Und insbesondere das rechte Lager ist so super identitär geworden. Also es geht dann immer um die Frage, wer ist eigentlich Franzose? Das funktioniert dann sehr oft über Ausschlusskriterien. Einwanderer sind uns nicht französisch genug, Muslime sind uns nicht französisch genug. Und das ist ja eigentlich ein großer Widerspruch zu diesem französischen Versprechen seit der französischen Revolution. Man steht für Universalismus, ja. Und dieser bisschen tumbe Nationalismus kommt aber auch dann teilweise so ein bourgeoisen Essverhalten. Dann ist das Schweinefleisch ist dann auf einmal identitär, weil es Muslime nicht essen können. Oder das Steak ist dann auf einmal männlich geprägt und irgendwie was Viriles wegen dem roten Fleisch. Und dann geht es in meinem Buch darum, wie eigentlich das Steak mal mit Roland Barthes dafür stand, dass alle an den gleichen Tisch zusammengehören. Und das ist die Frage, wie findet Frankreich heute noch zusammen? Und ich glaube nicht, dass sich in Wahrheit entlang von Essen reale Gräben auftun. Ich glaube nur, dass die politisch instrumentalisiert werden.
In Ihrem Buch kommt auch die Literatur vor. Es kommt Balzac vor, der sich mit Austern gemästet hat, wenn er einen neuen Roman fertig hatte. Es geht aber auch um die Schriftstellerin Virginie Despentes, eine berühmte Autorin. Vernon Subutex ist ihre Trilogie, sehr erfolgreich, auch verfilmt und so weiter, auch bei uns sehr bekannt. Sie schildern sie im Zusammenhang mit dem exzessiven Genuss von Alkohol, denn Wein gehört ja zum Genuss dazu. Rotwein früher, heute ist Weißwein bei den jungen Leuten in Mode. Bei Despentes geht es natürlich aber vor allem um etwas anderes. Es geht um Feminismus, es geht um Missbrauch, die Rechte von Frauen. Wie steht das im Zusammenhang mit dem Genuss, mit dem Alkoholgenuss?
Ja, also um ehrlich zu sein, ne, habe ich bei diesem Buch nicht geschaut, welche Nahrungsmittel will ich vorstellen, sondern welche politischen Phänomene. Und ich habe in Frankreich in den 5 Jahren, die ich da gelebt habe, so eine lebendige, aktive Frauenbewegung vorgefunden, dass mir klar war, es muss ein spezifisches Feminismuskapitel geben. Und da bin ich sozusagen ein bisschen Virginie Despentes gefolgt, weil die hat ihrem Roman Liebes Arschloch, der wird so als MeToo-Roman rezipiert. Und da geht es um Feminismus, aber es geht auch um Machtmissbrauch und Alkohol- und Drogenmissbrauch. Also und Despentes hat ja viel über Rausch geschrieben und auch Rausch, der durch Musik entstehen kann oder durch Freundschaft. Ne? Es ist ja nicht nur Drogen und Alkohol. Und ihr geht es aber um die Frage, wenn ein System ungerecht ist, so wie unseres durch das Patriarchat geprägt, einfach ungerecht ist für Frauen und teilweise auch für Männer und für Kinder, wenn man da dann noch Alkohol reinschüttet, was passiert dann? Und im Zweifel wird es dann schlimmer. Und ich hatte mit Despentes ein Interview geführt, wo sie dann sagte, wir verherrlichen einfach den besoffenen Mann. Und das habe ich selbst getan und ich habe mich auch selbst so oft daneben benommen, betrunken. Und ich frage mich, was genau müssen wir da ändern? Und das heißt ja nicht, wir müssen alle enthaltsam sein, sondern das heißt, ja, der Rausch legt dann vielleicht manchmal noch mehr offen, was vorher schon schief war.
Nadja Pantel, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Das Camembert-Diagramm, ein etwas anderes Frankreich-Porträt, ist im Rowohlt Verlag erschienen. 224 Seiten kosten 24 Euro.